herzlich willkommen zu Folge 150 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und möchte heute mit meinen Podcast-Mitstreitern wie jede Woche über die Fortuna sprechen. Und dazu sage ich erstmal Hallo an den Jan.
Hallo zusammen.
Hallo Tim.
150 Ole. Hi.
Und hallo Moritz.
Schönen guten Abend. 150 Folgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ohne euch wäre das natürlich alles nicht möglich. Vielen Dank also an dieser Stelle. Ihr könnt nach wie vor sehr, sehr gerne mit uns in Kontakt treten. Das geht über die ja schon bekannten Kanäle. Da wäre Instagram, das ist ausexil_f95. Dann sowohl Twitter als auch Blue Sky, da findet ihr uns unter dem Handle @ausexil. Ihr könnt uns aber auch einfach eine E-Mail schreiben. Das geht mit der Adresse exil@fortuna-podcast.de. Wir freuen uns über Anmerkungen, Kritik, Lob und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen, Sternchen in den Podcatchern und freuen uns darüber, dass ihr uns treu bleibt, schon seit 150 Folgen. Vielen Dank dafür.
Ja, und dann würde ich sagen, dann können wir ja wirklich auch mal starten hier mit der Folge. Und bevor wir loslegen, muss ich mich direkt für was entschuldigen, was ich letzte Folge gesagt habe. Da habe ich ja darauf hinweisen wollen, wie lange die Fortuna halt schon keine DFB-Heimspiele mehr gehabt hat. Und da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, auf den ich netterweise von einer aufmerksamen Hörerin hingewiesen wurde. Es gab nämlich sehr wohl zwischen dem letzten DFB-Pokal-Heimspiel der Fortuna im Herbst 2019 gegen Aue und dem Spiel, was ich dann danach angepriesen habe, diesen 1:0-Sieg gegen Gladbach mit dem Tor von Nando Raphael im Jahr 2000, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, war es 2012, gab es noch ein weiteres Spiel irgendwann in der Funkelzeit, das ich fest als ein Auswärtsspiel abgespeichert hatte. Wie kann das anders sein? War es auch ein 1:0 gegen Gladbach, allerdings hat man das verloren und das war zu Hause und das hatte ich wirklich absolut nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe dieses Spiel in der Liste gesehen und war mir halt felsenfest sicher, dass das ein Auswärtsspiel war. Ich habe da vor meinem inneren Auge diese Tristesse des Borussia-Parks vor mir gesehen und habe das wirklich einfach nicht registriert. Heißt natürlich trotzdem nicht, dass nicht die Fortuna auch längst mal wieder ein Heimspiel verdient gehabt hätte, aber es ist eben nicht ganz so drastisch, wie ich das dargestellt habe, aber eben doch fast so drastisch.
Es war stattdessen das Schmuckkästchen, wie auch immer der Sponsor damals hieß, das bei uns am Rhein steht.
Absolut richtig. So ist es.
Der Pizzakarton, oder wie das mal benannt worden ist. Ja.
Wo ganz so drastisch, vielleicht eine gute Überleitung zu unserem Gespräch, was Tim und Lukas geführt haben. Das haben wir als Sonderfolge vorab veröffentlicht. Da geht es um die Einschätzung der veröffentlichten Bilanzen der Fortuna. Ganz, ganz vielen Dank, David, dafür und absolute Hörempfehlung, wenn ihr das noch nicht gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, lohnt sich auf jeden Fall, vor allem im Hinblick auch auf die Mitgliederversammlung am Sonntag, da mal reinzuhören.
Und dann kann ich ja vielleicht das auch als Blick hinter die Kulissen nehmen, warum es heute gekommen ist. Wir hatten ursprünglich vor, es als Teil dieser Folge zu machen, aber man hat vielleicht einen Mehrwert, eine kurze, knappe Finanz-Sonderfolge zu machen, um das eventuell ja auch zu teilen mit anderen, die vielleicht nicht, wie ihr, liebe Hörer, wertzuschätzen wisst, 3,5 Stunden über die Fortuna-Podcast in Länge zu hören, sondern vielleicht so eine halbe Stunde können ja auch mal Leute hören, die vielleicht ansonsten mit unserer Tendenz zu Ausschweifungen nicht so viel anfangen können, aber gerade so ein Finanzpodcast mag den einen oder anderen in der Knappheit, in der er auch geführt ist. Und der David hat uns da ja auch, oder euch beide, Tim und Lou, vielleicht ganz fantastisch informiert. Von meiner Seite vielen Dank. Vielleicht ist das etwas, was man eben auch dann mit Leuten teilen kann, die eben nicht normalerweise uns hören.
Man sollte auch vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass man das ganz, ganz hervorragend hören kann, wenn man nicht so viel von diesen ganzen Zahlen und Budgetangelegenheiten versteht. Oder gerade dann, weil das trifft, glaube ich, ja auf uns alle zu und hat auch da auf Tim und mich zugetroffen. Und gerade, wenn man da halt irgendwie nicht so tief drin ist, hat das, glaube ich, echt einen unglaublichen Mehrwert und man kann sich das sehr gut anhören und man geht da wirklich mit mehr Wissen raus, als man reingegangen ist.
Die Alternative zur Excel-Tabelle jetzt überall da, wo es Podcasts gibt.
Man geht mit mehr Wissen raus, aber nicht unbedingt mit einem guten Gefühl. Ja, das kann man schon mal sagen. Und das nicht so gute Gefühl, das war ja auch das Ende des Spiels am Sonntag, aus dem man da rausgegangen ist.
Aber auch schon eigentlich der Anfang, muss ich sagen.
Bitte,
man ist ja auch nicht mit einem guten Gefühl reingegangen, wenn
nein, ich ehrlich bin. Gemein. So eine mittelgute Gefühlslage, könnte man das sagen.
Die nicht besser ist gerade irgendwie schwierig mit den guten Gefühlen, ne? Die zu finden, ja.
Also, ich meine, wenn wir jetzt kurz nach einem guten Gefühl suchen, dann sage ich mal, mit der Hoffnung, dass in der Länderspielpause nichts passiert, kann es ja eigentlich sich nur noch um Tage handeln, wann der Kader mal ein bisschen wieder voller ist und man nicht mehr so eine Notaufstellung sieht wie Fürth. Hoffentlich. Toi, toi, toi.
Also ich finde auch, dass das vielleicht ja schon vielleicht so ein kleines vorweggenommenes Fazit sein könnte, mit dem man dann auch sehr gut in das Spiel selber halt reinstarten kann, dass man ja, glaube ich, schon sich gut vorstellen kann, dass dieses Spiel in Fürth halt sowas wie eine Talsohle ist, wenn es jetzt einfach nur um die personelle Situation im Kader in dieser Saison geht. Man möchte sich nicht vorstellen, dass es nochmal irgendwie einen Tag gibt, wo es so schlecht aussieht insgesamt und wo der Trainer so wenige Optionen hat. Und ich finde, da kann man auf jeden Fall dann irgendwie auch mitgehen und dann kann man ja sagen, mein Gott, okay, das musste man halt irgendwie fressen, diesen Tag. Und dann werden hoffentlich halt ab Ende nächster Woche halt irgendwie wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen und dann kann man hoffentlich auch mal ein paar mehr Punkte mitnehmen und einfach auch ein paar bessere Aktionen haben und mehr Optionen haben, als man das jetzt gegen Fürth gehabt hat.
Allein diese Äußerungen von dir führen jetzt wahrscheinlich zu zwei Kreuzbandrissen in der Nationalmannschaft in der Spielpause. Um wieder sachlich pessimistisch zu werden, aber ja, das ist trotzdem nicht ganz falsch und man kann sich ja freuen, im Blick auf die Aufstellung Marcel Sobotka da zu sehen, das ist doch etwas, an das man sich auch positiv festhalten konnte vor dem Fürth-Spiel. Dann musste man sich überlegen, okay, wie stellen sie sich jetzt auf, und es war relativ schnell klar, dass Ioa rechts spielen würde, Zollis die Neun, falsche Neun, man weiß es nicht genau, sein würde und eben Jastremski den linken Flügel gibt, zusammen mit Gavory auf der Linksverteidigerposition. Ich habe ja versucht, das positiv zu sehen und gedacht, komm, wir versuchen das jetzt mal, vielleicht klappt das. Aber ohne jetzt hier eine große Analyse dieser Stürmerposition oder dieser Offensivreihe vorwegzunehmen, richtig gut überzeugt hat das nicht.
Also tatsächlich ist es halt so, Zollis hat eine Paradeposition und die ist weiter außen. Und das hat man an dem Tag mal wieder sehr stark gesehen.
Und es kam jetzt auch wirklich nicht überraschend. Ne? Also ich hatte auch eigentlich das Gefühl, dass nach diesem HSV-Spiel, dass dann da auch im Trainerteam halt die Erkenntnis eigentlich angekommen war, dass man das vielleicht lieber nicht nochmal versuchen sollte, weil das da ja wirklich gar nicht funktioniert hat. Und dann an so einem Tag, wo dann noch vielleicht ein paar Abläufe weniger irgendwie gut funktionieren, weil man Ioa wieder über das halbe Feld zieht, wenn man halt einen Jastremski reinwirft, das hat ja auch in Hamburg schon gar nicht funktioniert in der Startelf. Und ein Gavory dann halt irgendwie frisch reinbekommt, der ja auch irgendwie schon immer seine Probleme hat, irgendwie das Spiel nach vorne anzukurbeln. Das waren jetzt dann irgendwie auch nicht die besten Voraussetzungen. Aber ich fand eigentlich, ehrlicherweise, haben wir gegen den HSV genug gesehen von Zolis als einziger Sturmspitze. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass, wenn dieses Spiel jetzt gegen Fürth für irgendwas gut gewesen ist, dass ich das einfach nie wieder sehen muss. So, Das ist einfach nicht seine Position. Und wenn er das vielleicht mal irgendwann in der griechischen U21 gespielt hat oder sonst wo, was wir ja, glaube ich, auch mal bei Transfermarkt irgendwie schon mal nachgeschaut haben, was irgendwie dann ein bisschen her ist und was vielleicht ja dann noch auch einfach irgendwie nochmal gegen eine andere Konkurrenz halt irgendwie gewesen ist, dann mag das ja gut und gerne sein. Aber bei Fortuna in der zweiten Liga funktioniert das nicht und das möchte ich einfach nicht mehr sehen und deswegen hat mich auch eigentlich ehrlich gesagt geärgert, dass man das halt nicht mit Emma vorne versucht hat. Und weil das wäre irgendwie dann schon eigentlich die charmanteste Option gewesen, glaube ich, weil es ist natürlich ärgerlich, dass Emma jetzt zu so einem Zeitpunkt halt irgendwie der beste zur Verfügung stehende Linksverteidiger, Rechtsverteidiger und Mittelstürmer ist. Das ist sehr ärgerlich. Aber trotzdem kann man sich ja eigentlich sicher sein, dass der halt der Beste ist für den Sturm vorne, auch wenn er das jetzt irgendwie diese Saison, glaube ich, noch gar nicht gespielt hat. Aber ich glaube einfach, dass man unbedingt diesen Impuls eines echten Stürmers halt irgendwie vorne hätte gebrauchen können. Und weil es einfach über das ganze Spiel gefehlt hat. Und es hat natürlich auch einfach das gefehlt, was Zulitz halt auf links bringt. Und das eben auch ganz, ganz eklatant. Und was es eben auch bedeutet hat, und das finde ich eigentlich, ist fast irgendwie das Krasseste sogar, ist halt das Signal gewesen, dass man halt damit an Tim Oberdorf zum einen gesendet hat, wobei ich da ja irgendwie noch ein bisschen verstehen könnte, dass man sich den so ein bisschen aufsparen wollte, weil man den einfach als theoretischen Einwechselspieler für alle möglichen Positionen auf dem Feld gebraucht hat, aber vor allen Dingen für den etatmäßigen Backup-Rechtsverteidiger Taka Uchino, so, weil dass der halt in so einem Augenblick halt nicht startet, zeigt eigentlich, dass halt Tune gerade drei Spieler vor ihm sieht auf der Position und das ist für ihn selber, glaube ich, echt eine mittelschwere Katastrophe, weil das fast schon in so eine Richtung geht, wo man halt sagen könnte, uff, okay, also erstmal schwer zu sehen, wie jetzt da mittelfristig der Weg bei Fortuna überhaupt irgendwie weitergeht. Weil wenn man in so einem Spiel nicht startet und vor allen Dingen auch dann nicht mal irgendwelche Minuten sieht, also man hätte ja auch in der Halbzeit diese Zolis-Sache vorne beenden können und Emma noch nach vorne schieben können. So, aber dass Uchino dann auch noch in so einem Spiel 90 Minuten auf der Bank sitzt, boah, finde ich schon krass.
Also ich glaube, dass ist ja etwas, was man diskutieren kann. Ne? Also was sind die Gedankengänge des Trainerteams dahinter? Und auch wenn wir natürlich die großen Deckel über allem halten, der Kader ist ein Problem, Klaus Allers hat zu wenig Spieler dem Trainer zur Verfügung gestellt, kann man ja trotzdem im Kleinen-Kleinen darauf gucken, hätte man das genauso gemacht. So. Ich glaube, der Daniel Thune hat das ja auch in der Pressekonferenz angedeutet, was der Gedanke hinter Ioa war. Da ging es nicht nur um so eine defensive Stabilität, sondern auch um so einen offensiven Moment, den Ioa herbeiführen kann auf rechts außen. Ich glaube, darum ging es auch, die Außen irgendwie zu besetzen gegen die Fünfer-Dreierkette der Fürther. Und Oberdorf bringt es halt offensiv viel zu wenig. Ich glaube, deswegen fliegt Oberdorf halt raus aus der Rechnung. Sonst hätte man ihn einfach hinstellen können. Und Uchino ist natürlich offensiv irgendwie schon auffälliger, nennen wir es mal. Aber er hat, glaube ich, dann aber auch insgesamt halt einen zu großen Unsicherheitsfaktor gegenüber dem Flügelspiel der Fürther. Und das führt dann, glaube ich, einfach logisch in diesem, wenn man das halt so bewertet, zu Ioa. Und ob Ioa natürlich dann halt als Neuner so viel mehr gebracht. Also es wäre halt einfach ein anderes Spiel gewesen mit Zollis, aber auch Ioa ist ja als Neuner kein Wandspieler. Ja, er ist ja kein Vermey und auch kein Ginczek, der da die hohen Bälle abtropfen lässt. Und auch er ist ja eigentlich eher einer, den man mit Tempo reinbringen muss ins Spiel. Ja, und dass man dann halt zu dem Schluss kommt, naja, Tempo reinbringen ins Spiel, das kann Zollis theoretisch auch. Ich will nicht sagen, ich kann es verstehen, aber das ist, glaube ich, eine Abwägungssache gewesen. Und man hat sich halt eben, ich glaube, primär für Ioa als Rechtsverteidiger entschieden und alles andere baute dann auch diese Entscheidung auf.
Ja, kann ich auch verstehen. Also ich kann auch verstehen, dass man gerade, wenn es um die Offensive geht, dass man da halt Uchino rausnimmt, weil ich glaube, speziell gegen Osnabrück hat man das ja besonders gesehen, dass da halt einfach oft, dass er halt gar nicht unbedingt spezielle Fehler macht, aber dass er sich halt einfach nicht wie ein richtiger Rechtsverteidiger nach vorne orientiert und ständig irgendwie in die Mitte zieht, nicht richtig hinterläuft, nicht zur Grundlinie geht. Wobei man da, finde ich, dann aber auch mit dem gleichen Recht halt dann auch Nicolas Gavoury kritisieren könnte und sogar kritisieren sollte, weil das ja auch nicht irgendwie unbedingt seine Sache ist. Der schlägt auch super häufig einfach eine Halbfeldflanke, wenn der Weg zur Grundlinie offen ist. Generell war das eine Sache, die mir jetzt auch speziell in diesem Fürth-Spiel nochmal besonders aufgefallen ist, wie unglaublich harmlos halt die linke Seite der Fortuna gewesen ist und vor allen Dingen, wie schlecht Gavory und Jastrzemski halt zusammenpassen. Die ziehen beide in die Mitte. Der Weg zur Grundlinie war halt ständig offen. Die versuchen es gar nicht, irgendwie da eine Flanke zu schlagen, die nicht wie dann in Gavorys Fall oder auch bei Jastrzemski sogar mal irgendwie eine Halbfeldflanke ist. Die versuchen nicht, bis zur Grundlinie durchzukommen. Die driften immer beide zusammen in diesen, in den linken Halbraum halt hinein Richtung Strafraum und stehen sich dabei dann immer noch selber auf den Füßen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, mit dieser Argumentation, ich kann super gut verstehen, dass man Uchino draußen lässt. Aber für die andere Seite hat das eben ganz, ganz genauso gegolten, dass da halt irgendwie diese Außenverteidiger- oder Flügelspieler-typischen Bewegungen und Laufwege und Abläufe halt irgendwie nicht funktioniert haben. Und ich finde, irgendwann in dem Spiel, also ich kann das ja auch irgendwie alles mitgehen, die Argumentation, dass man sich dann eben für Iowa hinten entscheidet, kann ich verstehen. Aber dann hat eben auch Emma echt kein gutes Spiel gemacht, gar nicht, vielleicht sogar, ist er sogar einer der Schwächsten gewesen an dem Tag. Und es war so eklatant zu sehen, finde ich, dass halt da vorne gar nichts geht mit Zollis halt drin. Und wenn du halt dann einfach nur Emma da vorne reinstellst, damit er genauso wirkungslos ist wie Zollis, dann hast du aber Zollis auf der linken Seite auf einmal frei. Alleine das hätte was gebracht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Emma, auch wenn er mit Sicherheit nicht gut ausgesehen hätte, vorne, also nicht auf dem Level wie halt so ein richtiger Mittelstürmer, Wandstürmer eben, hätte auch besser ausgesehen im Vergleich mit Zollis auf der Mittelstürmerposition als Neun. Und ich glaube, diesen Move hätte man irgendwann im Spiel halt schon mal noch machen können und da wäre eigentlich die Halbzeitpause der erste Moment gewesen, wo sich das eigentlich zwingend angeboten hätte.
Vor allem hätten wir es dann von unserer Liste, was man vielleicht mal sehen will, hätten dann auch heute sagen können, ja, okay, hat auch nicht geklappt. Mich würde wirklich interessieren, weil sich ja die Personallage schon eigentlich am vergangenen Montag so dargestellt hat und man wusste, mit was für einem Kader man da nach Fürth fährt, inwiefern man das im Training nochmal ausprobiert hat oder inwiefern das relativ schnell klar war, dass man auf die Variante, die wir jetzt gesehen haben, setzt. Das ist jetzt, glaube ich, die größte Enttäuschung neben dem Verlust eines Punktes, weil ich denke, ein Punkt wäre durchaus irgendwie drin gewesen, ob er verdient gewesen wäre, mal dahingestellt, dass man das als Fan nicht gesehen hat, denn dass es mit Zullis als Neun nicht geht, das wissen wir ja schon seit dem Hamburg-Spiel. Wollen wir mal ins Spiel noch ein bisschen, in ein paar Szenen reingehen?
Ja, ich glaube, man sieht die Fortuna, die Offensive ja auch erstmal am Anfang gar nicht, sondern Fürth hat ja die Kontrolle über dieses Spiel. Man muss halt sagen, es gibt schon Standardgelegenheiten, halt diese Regatta-Chance, wo Siebert nicht aufpasst und er völlig allein zum Kopfball kommt. Aber so richtig super gefährlich wird Fürth ja auch nicht. Und dann wird dieses Spiel in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit quasi so von Fortuna halt einfach auf ein gewisses Niveau runtergezogen, indem man da defensiv gut steht und offensiv wenig hinbekommt. Das ist ja ziemlich plätschert, ja, eine ganze Weile. Und das Einzige, was halt für Veränderungen deinem Plätschern sorgt, sind eben Standardsituationen.
Ja, also tatsächlich muss man ja sagen, der torgefährlichste Spieler von Fortuna war an dem Tag Jordi De Weis, was einfach daran lag, dass es vor allem mit Standardsituationen von Johannesson gefährlich wurde und die waren auch durchaus gut. Also in der ersten Halbzeit, wo De Weis dann querlegt auf Zollis, wenn er den da reinmacht, keine Ahnung, dann war es trotzdem kein gutes Spiel von Zollis, aber dann sagt man so, ja, ganzes Spiel lang nicht gesehen, aber er macht sein Tor so.
Ich glaube, das war mindestens 2 Meter abseits. Also De Weis hat halt, legt halt diesen Ball quer und Zollis dann knapp. Aber ich glaub, wenn das die Szene ist, da steht Zollis sehr, sehr weit im Abseits. Das hat der Sky-Reporter halt, glaube ich, irgendwie auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Also Zollis steht am Anfang des Balls von Johannesson im Abseits und das ist ja auch, glaube ich, Absicht. Das ist ja eine
Nee, also wenn das dieses Variante. Ding ist, wo dann halt am zweiten Pfosten rechts
ja, Zolle steht.
Device halt ja. steht und dann wieder zurück nach links legt, da steht Zoll ist bestimmt 2 Meter im Abseits, wenn nicht 3, in dem Moment, wo Device den halt drüber legt, ganz sicher.
Geht ja gar nicht so weit, wie viel Platz gibt es im Kontrolle nicht mehr. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr genau, aber es ist gut, ist auch müßig, darüber zu diskutieren. Wobei Abseits oder nicht Abseits natürlich schon eine Diskussion in diesem Spiel sein wird, im späteren Verlauf. Ja.
Ja. Also an den Chancen, die du angesprochen hast, Tim, es gab ja auch eine sehr, sehr gute Kopfballgelegenheit von Felix Klaus, eigentlich ähnlich wie die von Grota auf der anderen Seite, im Sinne von Verteidiger passt nicht auf und Spieler kommt frei zum Kopfball. Und Klaus vergibt ihn leider ebenso wie sein Kollege auf der anderen Seite. Also auch da würde ich schon sagen, dass die Fortuna durchaus auch zu Chancen kommt, ohne besonders gut zu sein. Aber ich fand Fürth, ich habe die ersten 7 Minuten oder 10 verpasst. Das heißt, diese Druckphase von Fürth habe ich nicht miterlebt, aber diese erste Halbzeit fand ich das Spiel von der Fortuna nicht schlecht, in Anführungszeichen im Sinne von, okay, man ist irgendwie einigermaßen stabil, man muss irgendwie gucken, dass man zusammenfindet und hin und wieder kommen noch so aus Versehen oder durch einen Standard gibt es noch so ein paar Chancen. Deswegen fand ich die erste Halbzeit gar nicht so dramatisch schlimm, so in Anbetracht der Personallage und so.
Ja, und man hätte ja auch sein können, es hätte ja auch noch mal ein paar mehr Chancen geben können, wenn man halt nicht angefangen hätte, mal wieder aus 20 Metern oder wenn man die Nähe des Fürther Tors oder des gegnerischen Tors fühlt, einfach einen Fernschuss rauszuhauen. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal, haben wir glaube ich auch alle schon mal ein paar Mal konstatiert im Hinblick auf die letzten Spiele. Das ist auch irgendwie so eine ungute Entwicklung, möchte ich es mal sagen.
Ja, und ich glaube, da muss man jetzt auch wirklich nochmal die 15. Minute halt hervorheben und da den goldenen Erik Tommy am Bande an Nikola Gavuri verleihen, wo Fortuna ein 3-auf-3 Konter hat und
schön gemacht,
Gavuri nicht angegriffen wird und der dann halt einfach aus dem linken Halbraum und zwar nicht aus 20, sondern bestimmt aus 25 halt denkt, zieh ich mal ab. Ich habe ja 2 Passoptionen vorne oder könnte noch laufen, da ziehe ich mal ab und dann schießt er den halt irgendwie, weiß ich nicht, 15 Meter drüber und 20 daneben. Also das hat mich schon geärgert. Gab noch 2 andere Situationen, aber in einem 3-auf-3-Konter ist das schon, also das passt irgendwie auch zu dieser Situation, wie das, ich meine, Gavuri hat ja auch eine gute Flanke, aber dass er halt immer erstmal eine Halbfeldflanke schlägt, wenn das gar nicht muss, das war ein bisschen das Äquivalent dazu.
Genau, und dann kommt es tatsächlich zu einer Ecke und dann gibt es einen guten Kopfball, wo sich Jordi De Weis, so wie wir ihn dieses Jahr wirklich schätzen und kennengelernt haben, neu perfekt gegen den Gegenspieler durchsetzt, dann leider direkt auf den Torwart und der macht das Spiel schnell. Und Kastenmeier verschätzt sich da königlich, möchte das Spiel anscheinend genauso schnell bereinigen bzw. wieder in die andere Richtung lenken. Und um ein Haar nutzt das Amenido Sieb aus und der verfehlt das leere Tor nur knapp.
Den muss er eigentlich machen.
Kastenmeier. Ja. Nein, das nicht. Man muss Kastenmeier da raus.
Ich schon.
Ja, ich glaube, der Kastenmeier steht da noch von der Ecke. Ich glaube, der steht einfach noch da. Und dann macht der Torwart es eben so schnell, dass er nicht rechtzeitig zurückkommt.
Das ist ein Fehler von Kastenmeier, natürlich. Ja. Aber ich meine, solche Situationen sieht man ja jetzt immer häufiger, weil das Torwartspiel sich, also nicht nur bei der Fortuna aus Düsseldorf, sondern auch bei vielen anderen Vereinen, Mannschaften, ich meine, wie viele Weitschusstore hat man in den letzten Jahren mehr gesehen? Diese Diego-Tore sind ja irgendwie, war mal was Besonderes, jetzt sieht man ja sie viel häufiger, weil das Torwartspiel sich so verändert hat und die immer höher stehen. Und das muss natürlich auch mal, das kann auch mal nach hinten gehen. losgehen.
Ja, ist mir auch tatsächlich aufgefallen jetzt bei der aktuellen Auswahl zum Tor des Monats. Das ist ganz lustig. Ich glaube, da sind von den 5 Vorschlägen 3 so unglaubliche Weitschusstore und wo der Torwart halt jeweils nicht so gut aussieht. Ja. Also zum Glück geht es mit 0:0 zur Pause oder nicht zum Glück?
Ja, ja schon. Nee, also nach der Situation
nicht, schon. Ich finde nicht. Ja, natürlich nach dieser Situation, ja. Aber eben weil, finde ich, in dieser ersten Halbzeit immer noch eigentlich zu sehen war, dass Fürth auch durchaus vor allem auf den Außen massenweise Platz aufgeboten hat und auch in der Defensive gar nicht so doll sortiert war und es ein bisschen zur Verzweiflung gebracht hat, dass man das nicht nutzen konnte. Also die Flügel hat Luja schon angesprochen, wie das in diesem Spiel lief. Aber ich fand, das war für mich das große Problem, weil ich fand nicht, dass Fürth besonders stabil defensiv stand, sondern es haben sich Lücken aufgetan, die man sich selber zugebaut hat, zugemauert hat, die Lücken, die die Fürther einem gelassen haben.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das führt, ja, das ist gut, das ist halt so eine, wenn man da anders personell aufgestellt worden wäre, hätte man das, glaube ich, besser nutzen können. In dem Rahmen, du hast es ja selber gesagt, dessen, dass es sehr viele Verletzte gibt, dass diese Mannschaft irgendwie nicht ganz gut aufgestellt ist, aus Entscheidungen des Trainerteams vielleicht auch, aber ganz sicherlich eben aus gewissen Zwängen der Kaderstruktur und der Verletzten, gegen kein schlechtes Fürth, ja, fand ich es okay, halt mit 0-0 in die Halbzeit zu gehen. Und es war jetzt nicht so, dass die Fortuna da halt super viele Chancen hatte. Ne? Es waren halt so, ich weiß, was du meinst, aber selbst diese Felix-Klaus-Chancen würde ich jetzt nicht so viel größer machen, als sie vielleicht war. Das war halt dann in dem Sinne schon in Ordnung. Und für mich muss Sieb dieses Ding dann halt aus 40 Metern eigentlich machen. Macht er nicht. Und in dem Sinne hat man jetzt halt eine Gelegenheit, dann neu aufzustellen. Und Zorniger hat ja auch in der Pressekonferenz auch gesagt, dass er nicht so unbedingt zufrieden war mit der eigenen Leistung und man sich dann irgendwie viel vorgenommen hat für die zweite Halbzeit. Und ich fand aber, dass beide Mannschaften das hatten. Ne? Also Tune ist da gar nicht so groß drauf eingegangen, aber es ging direkt mit mehr Tempo, mit mehr Intensität in diese zweite Halbzeit rein, eben von beiden Seiten. Und leider hat dann aber eben Greuther Fürth ja, die Oberhand gewinnen können, schon in der 48. Minute. Sah ein bisschen unglücklich aus, also insgesamt von der Verteidigungsreihe da, dass der Fürther da so durchgehen kann und dann durchsteckt auf den Außenspieler und Ioa ist da einen Schritt zu spät, schaltet nicht mit, steht falsch zum Gegner und dann kommt der scharfe Ball rein auf Robert Wagner, heißt er, glaube ich, ja.
Aber beginnt der Fehler nicht auch schon ein bisschen früher?
Also ja, der geht auch schon früher.
Dass halt das Felix ist halt Klaus da halt wirklich nach diesem Ballverlust halt irgendwie einfach komplett nur nach hinten trottet und überhaupt nicht nach hinten läuft, sorgt dann dafür, dass Emma halt überhaupt erstmal in dieser Bredouille halt befindet, wo er sich dann halt irgendwie auch nicht gut bewegt natürlich. Aber man sieht das halt irgendwie dann auch, dass Felix Klaus sich da halt irgendwie gar nicht zuständig fühlt, da irgendwie dieses Loch auf dieser Seite halt noch zu schließen.
Aber ist er, glaube ich, auch nicht. Also ich finde, in dem Moment ist Joa der Zuständige für diesen Spieler.
Nee, aber es sind ja zwei Spieler.
Ja, nicht für den, der den Pass spielt, sondern für den, der dann außen durchläuft, der den die Flanke gibt.
Ja, ich rede ja über Vorher.
Okay.
Ja, also so oder so, glaube ich, kann man halt sagen, da ist einfach auf der rechten Seite halt einfach ein kleiner Fuck-up so und am Ende kann man halt dann deswegen diese Flanke nicht verhindern und dann kannst du es, glaube ich, auch in der Mitte sehr, sehr, sehr schwer noch verteilen.
Ja, ja.
Ja, aber Moment, also auch in der Mitte, der Spieler läuft, glaube ich, gefühlt von der Mittellinie geradeaus durch in die Mitte, bis er den Pass bekommt und so. Also auch in der Mitte kann man das, glaube ich, verändern.
Nee, also gerade wenn er mit so, wie willst du den dann den umschubsen? Also ich glaube, wenn sobald diese Flanke kommt und der Gegner einfach da ist, ist es, glaube ich, sehr schwer zu verteidigen. Eben weil der ja mit so viel Wucht kommt.
Den hatte halt niemand auf dem Schirm.
Ja, Johannes lässt ein paar Schritte aus, mal wo er schon weitergeht. Das ist genau. Schon zu sehen.
Also ich finde, ich geht auf und lässt ihn dann weiterlaufen quasi alleine.
Ich finde es trotzdem schwer, das dann noch zu verteidigen. Selbst wenn er da noch am Mann dran wäre, dann grätscht er, wenn es schlecht läuft, halt dann selber den Ball ins Tor. Also tatsächlich muss man das vorher verhindern. Aber ich möchte jetzt sagen, klar, es läuft da viel schief und man muss auch immer sagen, das ist nicht Emmas 1A-Position. Aber es ist auch gut gemacht von Fürth. Also es ist jetzt nicht nur Scheiße von Fortuna.
Nein, klar. Ja. Man hat dann ja auch die Gelegenheit, das wieder gut zu machen mit dem Wunderstürmer Jordi de Weijs in wenig später. da sieht es wirklich schön aus mit Johannes und Klaus. Hier Hackspitze 1, 2, 3, Klaus auf Außen, der dann nach einer Ecke quasi den Ball wieder, also es gibt erst die Ecke, das wird rausgeklärt und dann spielen Johannes und sehr schön Klaus frei und der spielt eigentlich mustergültig auf Jordi de Weijs, der den Ball dann leider drüber macht. Das war, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, um den Ausgleich dann doch noch zu machen.
Ich glaube, in dem Moment wussten wir ja noch nicht mal vor dem Fernseher, ob es jetzt der Ausgleich oder vielleicht der Schütz gewesen
wäre. Ja, wer hätte gedacht, dass es sportjournalistisch nicht ganz überzeugend ist, quasi das Gleiche zu machen, was wir tun? Ja, wir als größte Podcast aller Zeiten, können uns das aber natürlich leisten, nicht im Stadion zu sein, weil wir eh nicht das Niveau suggerieren, dass das Premium-Produkt mit Sky suggeriert oder auch der Kicker als Sportmagazin. Ich war wirklich verunsichert eine ganze Zeit, wie viel steht es jetzt eigentlich? Und ich habe mir überlegt, wann war es das letzte Mal eigentlich in meinem Leben, dass ich nicht wusste, wie es steht bei einem Spiel, relativ lange. Weil halt der
Kann
Kommentar,
ich da jetzt mal kurz einhaken? Weil, also ich habe das ja schon auch so ein bisschen mitbekommen, wie diese Aufregung sowohl bei uns im Chat so ein bisschen als an, irgendwie auch in den sozialen Medien. Wollte aber trotzdem noch mal so ein bisschen nachhören, auch vielleicht für die, die das Spiel nicht gesehen haben, was dann da eigentlich genauso passiert ist. Weil ich habe das Spiel ohne Ton geschaut und eigentlich nur auf den Schiedsrichter halt geachtet und auf dessen Körpersprache und ich hatte, glaube ich, die ganze Zeit nicht einen Deut an Zweifel an dem, was da halt gerade passiert ist so und war mir, glaube ich, sehr sicher, dass also das ist jetzt, ne, dass es halt einfach einen langen, dass es irgendwie einen Check gab und dass es dann einfach irgendwann 1-0 stand und fertig und ich habe auch nicht bemerkt, dass, glaube ich, irgendwie oben bei der Spielanzeige dann irgendwie wieder fälschlicherweise auf 0-0 gegangen wurde, ist das richtig?
Ja. Also man muss dazu sagen, das ist der Kommentator. Ich fand nämlich auch, wenn man nur das Bild gesehen hat, war ich mir in dem Moment auch sicher, dass es eigentlich 1-0 steht, dass das Tor zählt. Aber weil der Kommentator das halt so im Brustton der Überzeugung gesagt hat, war ich halt komplett verunsichert. Und dann ging halt auch noch die Anzeige zurück. Und die kommt ja auch nicht von Sky, die kommt ja auch meine ich, sondern die kommt von der DFL. Die Toranzeige.
Doch, von diesen Produktionsanbietern, ne? Genau.
Produktionsanbieter. Ja. Und das hat mich, also was du nämlich sagst, nämlich richtig, ja, allein wenn man sich so das angeguckt hat, dann war das eigentlich irgendwie klar, aber war es ja nicht. Und dann hatte der Kicker, dann bin ich auf kicker.de gegangen und beim Kicker stand das Gleiche. Und der Kicker macht genau das Gleiche für den Ticker. Die sind auch nicht im Stadion, sondern die schauen das halt am Fernsehen.
Aber auch da mal eine kleine Frage. Ich glaube schon, dass der Kicker Leute im Stadion hat.
Aber die machen den Kicker nicht.
Ist das ein Mensch oder ist das eine KI? Also ganz ernsthafte Frage.
Keine, weiß ich nicht.
Ich glaube nämlich, dass es beim Kicker eine KI ist. So, und die kriegt dann wahrscheinlich irgendwie die gleiche Info, wie die Spielanzeige halt oben am Bildschirm auch bekommt. Und dann ist er natürlich irgendwie reingefallen.
Sein. Ich möchte aus unserem Chat zitieren, weil es sehr, sehr treffend finde. Einer von uns sagte, Wahr trifft auf Clownsportjournalismus. Und das finde ich sehr, sehr treffend zusammengefasst, was in dieser Szene passiert ist.
Ja, dann stand es also 1-0 plötzlich. Ja. Man war kalt erwischt, weil man hatte ja eben die Bilder gesehen.
Mehrfach kalt erwischt.
Und dann geht diese Device-Chance leider auch nicht rein. Und in der Folge ja, macht sich seinen sehr guten Auftritt Jordi de Weis um ein Haar noch zunichte, indem er einen Strafstoß verursacht, der voraussichtlich gegeben worden wäre, wenn nicht vorher noch beim Check eine Abseitsstellung in einer vorhergehenden Pass-Situation von einem Fürther entdeckt wurde.
Nee, beim Check, nee, das ist ja eigentlich, haben die ja die ganze Zeit diese Elfmetersituation gecheckt, um dann danach festzustellen, ach so, da war ja jemand im Abseits. Ja, das war ja eine herausragende ja, Nutzung dieses VAR quasi, was da wieder an Quatschzeit draufgegangen ist und auch so an, ja, okay, das war, man sah ja, dass es ein Elfmeter sein würde eigentlich, ne, also das, ich habe halt gedacht, okay, das ist halt ein Foul, das wird jetzt gleich Elfmeter geben, so eine Scheiße. Und dann kommen die irgendwann auf die Idee, ach, wir haben ja den VAR, dann können wir noch mal ein bisschen weiter zurückspulen, vielleicht war es ja Abseits, ach, war Abseits, dann hätten wir uns das Ganze schön sparen können.
Ja, und in der Folge kommt eigentlich auch nur noch Fürth, also nach dem da in dem Moment hätte 2-0 stehen können, merkt man halt, dass bei Fortuna an dem Tag wurden dann nur noch später Jonan Nimjec und King Manu eingewechselt, das auch durch die frischen Spieler, die Fürth bringen konnte, die Fortuna irgendwann vielleicht auch platt war, nicht mehr dran geglaubt hat und sich im hinten hinaus im Spiel verdient sich Fürth, würde ich sagen, dann das 1-0, was natürlich 48 nach der Halbzeit, die wir besprochen hatten, noch nicht verdient gewesen wäre.
Ja, ich finde auch, man kann halt einfach so ein paar Punkte nennen, die halt dafür gesorgt haben, dass halt Fortuna in der zweiten Halbzeit irgendwie einfach nicht mehr so richtig stattgefunden hat. So, das ist natürlich dieser frühe Gegentreffer, der sich aber eben auch einfach schon andeutet, weil man halt mit dieser Hektik, die Fürth halt ins Spiel bringt, dieses hohe Pressing, aber auch einfach generell das Spiel hektischer zu machen, das hat Zorniger ja irgendwie auch in der Pressekonferenz angesprochen, dass das genau der Plan war, damit kommen die nicht zurecht, weil halt einfach die ganzen Abläufe und Automatismen bei Fürth viel, viel besser sitzen, die sind bei Fortuna ja eben relativ fragil, das wissen wir ja alle, dass das so ist, das ist eh jetzt vielleicht nicht das allergrößte Steckenpferd von Daniel Thun, das ist mit einem dünnen Kader nochmal schwieriger, das zu machen. Das ist an so einem Tag nochmal schwieriger irgendwie, ja.
Genau, ja, eben das. Das ist halt an so einem Tag, wenn, also so wie die Mannschaft da aufs Feld gegangen ist, konntest du ja auch nicht erwarten, dass es da Automatismen und einstudierte Abläufe gibt.
Trotzdem kann man ja sagen, ne, wir erinnern uns auch an letzte Saison schon, dass da auch gesagt wurde, Fortuna ist die einzige Mannschaft in der ganzen zweiten Liga oder zumindest in der oberen Tabellenhälfte, die halt keine Go-To-Spielzüge hat, die keine klaren Spielzüge hat, wie sie halt zu Toren kommen und die keine klaren, unverwechselbaren Abläufe hat, wo man halt irgendwie den Spielern irgendwelche Hüte oder Masken aufziehen kann und die in andere Trikots steckt und man erkennt trotzdem sofort, welche Mannschaft halt irgendwie auf dem Feld steht. Also ich finde, das ist halt irgendwie ein Punkt, wo man halt sagen kann, ja gut, das ist natürlich irgendwie nicht gut, die personelle Situation ist eh nicht gut, man erkennt das daran, wie Tim gesagt hat, daran, dass einfach Tune, obwohl es genügend Anlässe eigentlich gegeben hätte, um neue Impulse zu bringen, dass da halt nicht getauscht wird, beziehungsweise nur zweimal im ganzen Spiel und davon einmal irgendwie erst in der 87. Minute und ja, und dann eben auch gerade wieder mit diesen VAR-Checks, mit den VAR-Checks, sorgt das dann irgendwie auch wieder dafür, dass das Spiel dann halt auch wieder so ausfranst in der zweiten Halbzeit. Das ist jetzt irgendwie auch nicht das erste Mal so gewesen. Es war in Braunschweig so, es gab aber auch schon so ein paar andere Spiele, finde ich. Wenn dann da halt irgendwie dann so der zweite, der dritte längere VAR-Check irgendwie stattfindet und danach dann irgendwie nochmal ein, zwei Verletzungspausen und so, dann kommt man halt irgendwie gar nicht mehr in das Spiel rein. Also sowohl irgendwie ich als Zuschauer, aber ich glaube irgendwie auch als Spieler ist das halt super, super schwierig, wenn es halt immer wieder diese riesigen Pausen gibt. Und ja, und so ging es der Fortuna dann an diesem Tag halt irgendwie auch.
Also, ja. Ich glaube halt, diese Saison hätte es durchaus die Chance gegeben, mehr diese Automatismen zu haben, wenn es halt diese Verletzungen nicht gegeben hätte, weil ich finde schon, es gibt in diesem Kader und auch mit Tune eine Struktur, die einen Wiedererkennungswert ermöglicht hätte, aber die Verletzungen und natürlich der insgesamt dann sehr dünne Kader haben das jetzt verunmöglicht und das hat man gegen Fürth sehr, sehr anschaulich gesehen. Ich finde, der absolute Boss-Move von Daniel Thun ist ja die Einwechslung von King Manu in der 87. für Klaus, weil das ist ja die größte Anklage an die Kadersituation, die man machen kann. Man bringt nicht nur einen Spieler aus der zweiten, sondern man bringt auch noch einen Spieler aus der zweiten auf einer völlig anderen Position. Weil King Manu ist ja eigentlich Innenverteidiger. Und den bringt man dann halt quasi als Sturmtank vorne rein, um halt oben da irgendwie noch Bälle zu binden und so. Also diese klassische, wenn man schickt den Innenverteidiger nach vorne, ist in diesem Fall halt eine Einwechslung des aus der zweiten hochgezogenen, sehr jungen King Manu. Und also viel, viel mehr muss man ja gar nicht sagen, um zu wissen, in welcher Situation sich dieser Kader befindet. Man liegt 1-0 zurück und im Grunde kann Tune nur zweimal wechseln. Er wechselt nur zweimal. Ja, und auch das ist natürlich krass. Ja, das passiert natürlich nicht normalerweise, wenn du zurückliegst 1-0, dann bringst du noch mehr Punch rein und versuchst alles Mögliche noch zu drehen und irgendwie dieses 1-1 zu zwingen. Das kann die Fortuna aber einfach nicht. Ja, und das ist halt irgendwie, ne, schön für den Jungen ein Debüt zu geben. War auch allen auffällig, ne? Dann nicht mehr glücklich, aber das liegt auch in der Gesamtsituation. Da war keiner mehr glücklich in den 10 Minuten, in denen er noch gespielt hat, aber war hat sich reingeworfen. Und auch das kann man ja immer wieder konstatieren, die Mannschaft wirft sich rein. Aber an der Personalie kann man irgendwie alles sehen.
Ja, ich möchte noch eben einwerfen, weil ich ja auch beim Spiel der Zweiten war und kurz nochmal von deiner Innenverteidigerpositionierung irritiert war. Also der hat halt bei der Zweiten auch schon dieses Halbjahr, diese Spielzeit defensives Mittelfeld und offensives Mittelfeld gespielt, ist aber trotzdem natürlich keiner, den man dann da auf die Außen stellt.
Ja. Ja, ich glaube, das ist genau das Ding, ne? Der spielt jetzt irgendwie in der zweiten schon ein paar Spiele, einfach auch immer, glaube ich, auf der Mittelstürmerposition, einfach auch, weil in der zweiten es halt keine Stürmer mehr gibt, was halt auch eben an Verletzungen liegt, aber auch daran, dass man da wahrscheinlich auch vielleicht irgendwie nicht so viel Geld ausgegeben hat für Qualität, wie man das halt in der Vergangenheit mal getan hat.
Ja, und auch das ist, glaube ich, irgendwie die Quintessenz dieses
am Ende
Spiels. Also man verliert. Und der eigentliche Zorn fokussiert sich eben nicht auf die Mannschaft oder auf den Trainer, auch wenn man darüber diskutieren kann, sondern auf die Gesamtsituation, in der man sich halt quasi gerade befindet. Durch Verletzungen, durch Erkrankungen, aber eben auch durch etwas, was man vor der Saison schon gesehen hat, der sehr dünne Kader, wo man viel Glück haben musste, um damit halt halbwegs durchzukommen. Und das hat man jetzt wieder nicht. Und das macht einen wütend. Also das lässt mich halt nach so einem Spiel dann wütend zurück. Man kann halt mal verlieren, man kann auch 2 Spiele nacheinander verlieren, da gibt es dann Gründe für. Aber das ist schon etwas, was mich wütend macht.
Ich muss aber dazu sagen, dass wir ja letzte Woche noch gesagt hatten, das ist so eine eingepreiste Niederlage und mich hat es dann tatsächlich ein bisschen gewundert, am Ende, auch wenn es ein verdienter Sieg war, den sich auf die lange Strecke irgendwie Fürth hingebogen hat, dass sie gar nicht so gut sind, wie ich dachte. Weil die kommen ja aus einem ziemlichen Lauf gerade und sind irgendwie in den letzten 5 Spielen, glaube ich, das formstärkste Team der zweiten Liga. Und da sieht man halt auch, dass in einzelnen Spielen einfach jeder jeden schlagen kann in dieser zweiten Liga.
Genau.
Und damit lebt dann auch die Hoffnung, dass man diesen Bock relativ schnell wieder umstößt. Vor allem, es müssen ja gar nicht so viele Spieler gesund werden, sondern Yannick Engelhardt kommt ja einfach auf jeden Fall zurück. Und vielleicht ist das jetzt eine Erdung kurz vor der Mitgliederversammlung, weil da, wo man sich jetzt im tabellarisch befindet, da gehört meiner Meinung nach diese Fortuna auch in dieser Saison in etwa hin.
Also ich finde, also auf Augenhöhe mit Platz 9, mit Elversberg, mit Wiesbaden, mit 2 Aufsteigern und mit den beiden Nürnberger Vereinen. Also ich stimme dir da komplett zu, aber man muss es vielleicht nochmal so deutlich aussprechen.
Und ich glaube, Tim, du drehst es halt jetzt positiv, von wegen, dass weil jeder jeden schlagen kann, hat man auch wieder die Möglichkeit, den Bock umzustoßen. Und das würde ich dir auch zustimmen. Ja, also die Saison ist halt noch lange nicht vorbei. Ja, da kann noch viel passieren. Aber es gibt eben keine Mannschaft, so wie Fürth, die halt einen wirklich zutiefst überzeugt. Ja, außer vielleicht der erste St. Pauli, wo man sagen kann, okay, da scheint wirklich viel zu stimmen. Ja, aber ansonsten kann jeder jeden schlagen. Und dann kommt es eben auf Dinge an, wie vielleicht Tagesform, ne, vielleicht insgesamt Verletztenpech, aber eben auch, wie ist dein Kader aufgestellt, wie lange, ne, hat man vor der Saison die richtigen Entscheidungen getroffen? Weil das heißt nämlich auch, jeder kann jeden schlagen, oder es ist, nein, vielmehr, wenn es kein überragendes Team gibt in dieser Liga, dann kannst du halt als Fortuna Düsseldorf auch aufsteigen. Wie steigt denn die Fortuna Düsseldorf aus? Auch in den letzten Jahren. Ja, dann immer, wenn es nicht die zwei überragenden Teams gab in der Liga, sondern wenn halt das Feld offen war. Und das ist doch das, was dann nach so einem Fürth-Spiel einen wütend macht, weil man sieht, da geht was in dieser Saison. Und es geht natürlich immer noch was. Du hast ja vollkommen recht. Aber so ein Fürth-Spiel, das sind halt schon mal 3 Punkte weniger.
Genau. Aber also das Ding ist ja tatsächlich, dass man so ein bisschen manchmal bei dem Umfeld auch den Eindruck hat, so, da geht ja was diese Saison. Verdammt, hätten wir mal in der Sommerpause schon ein bisschen Geld mehr ausgegeben und noch ein paar mehr Spieler geholt. Jetzt müssen wir wieder im Winter ausbessern. Tatsächlich wird es jetzt viel darauf ankommen, wie man die nächsten 4 Spiele bis zur Winterpause über die Runden bringt. Und dann, wenn man dann Anschluss hat, und dann im Januar nicht irgendetwas tut auf dem Transfermarkt. Keine Ahnung. Dann müssen wir mal einen Podcast hier lang schweigen oder so.
Aber eigentlich ist ja auch diese Annahme schon wieder grundfalsch, finde ich, dass man jetzt halt dann wieder sagt, okay, dann müssen wir jetzt wieder mal wieder im Winter all die offensichtlichen Gruben zuschütten, die wir halt im Sommer gelassen haben, weil wir halt im Sommer richtig scheiße gearbeitet haben. Und ich bin so richtig im Zwiespalt, weil man ja genau wie ihr halt sagt, so es fehlt im Grunde so wenig bei dieser Mannschaft, um mit dieser Mannschaft aufzusteigen. Das muss man ganz klar so sagen. So, es fehlen halt einfach ein paar Sachen in diesem Kader, aber ansonsten hat die Mannschaft so unglaublich viel Qualität und dann kannst du da auch mit einer Mannschaft aufsteigen, wo halt die Summe der Einzelteile nicht höher, sondern geringer ist quasi als die Einzelspieler. Das reicht dann halt trotzdem, einfach weil diese Einzelspieler teilweise so viel Qualität haben. Aber es fehlen dann halt eben trotzdem noch ein paar Einzelteile dazu. Und die könnte man jetzt halt im Winter holen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Moment dafür ist. Zum einen, weil ich schon einfach zu wenig Automatismen insgesamt in der Mannschaft sehe, als dass ich sagen würde, okay, da muss man wirklich nur noch an so ein paar Enden irgendwie
was verfeinern. Ja, aber das führt uns doch jetzt zu einer komplett falschen anderen Diskussion.
Das andere ist halt, dass ich halt denke, und da nochmal an dieser Stelle den Verweis auf den auf die Finanzfolge, die wir heute veröffentlicht haben, auf unsere Nummer 149, sollte man nicht viel eher langsam anfangen, halt irgendwie auch mal Geld einzusparen, so, weil das Geld ist eigentlich nicht da, das ausgegeben wird. Und wenn man halt auch sieht, dass die handelnden Personen außerhalb von Mannschaft und Trainer nicht die sportliche Kompetenz haben und das jetzt wiederholt nachgewiesen haben, dass die nicht die sportliche Kompetenz haben, um halt einen vernünftigen Kader für die zweite Liga zusammenzustellen und sich überhaupt nur damit auseinanderzusetzen, wie man in der zweiten Liga Erfolg hat im Jahr 2023, dann ist es nicht das Richtige, jetzt im Winter dann wieder noch irgendwie 2 oder 3 Leute zu holen, weil man halt davon träumt, dass man ja irgendwie mit einer kleinen Siegesserie am Ende noch auf den Relegationsplatz springen kann, weil das ist halt auch ein Hirngespinst. So. Also diese Wahrscheinlichkeit, dass man über den Relegationsplatz aufsteigt, ist einfach Quatsch. So, du musst unter die ersten 2 kommen, Pauli ist weg. Das heißt, es geht im
Grunde genommen um einen Platz. Worüber reden wir? Nein, ich finde es einfach, wir sollten nicht darüber reden. Das ist keine Diskussion für jetzt. Das ist eine Diskussion, die du halt nach dem Ende der Hinrunde führst. Ja, also wir wissen nicht, wie die Situation ist und ob es darum geht, auf den Relegationsplatz zu springen. Dafür sind noch zu viele Spiele da. Das ist nichts, das führt, glaube ich, zu nichts.
Das ist richtig. Also ich würde gerne im Hinblick auf die, weil wir ja auch noch vielleicht kurz auf die Aufsichtsrat, auf den Aufsichtsrat gleich zu sprechen kommen wollen, darauf hinweisen, dass es sehr, sehr viel Kritik halt am Aufsichtsrat gibt daran, dass er halt weniger finanziellen Spielraum zur Verfügung gestellt hat im Sommer oder auch schon in letzter Zeit. Und wenn man sich eben die Zahlen anguckt, wie wir das zusammen mit David gemacht haben, sieht man ja ganz deutlich, warum das so ist. Und man sollte, finde ich, viel eher, wenn man den Aufsichtsrat für irgendwas kritisiert und das sollte man auf jeden Fall überlegen zu tun oder könnte das auf jeden Fall tun, finde ich. Gerade jetzt im Hinblick auf Sonntag, auf die Mitgliederversammlung mit der Aufsichtsratswahl, dann sollte man den Aufsichtsrat viel eher dafür kritisieren, dass man halt Alofs, speziell Alofs, aber eben auch Christian Weber vielleicht ein bisschen zu viel Geld gegeben hat, dass man denen zu viel freie Hand gelassen hat. Und noch viel spezieller, aber das ist ja irgendwie sowieso das absolute Thema, finde ich, dass man halt jetzt im Sommer ohne Not, obwohl der Vertrag ausgelaufen wäre, diesen Vertrag von Klaus Allofs verlängert hat und dann auch noch um 3 Jahre.
Ja, aber
das ist eine Katastrophe.
Ja, aber jetzt hast du quasi die Diskussion, die wir jetzt hätten führen können, in einem Satz schon verpackt. Also das, was wir kommen über den, was wir im Winter besprechen können, ist halt, was kann man jetzt in der Winterpause machen? So, dass aber die Situation jetzt schon so ist, wie sie ist, hat ja erstmal nichts mit Fragen zu tun, die in den Winter gehen, sondern mit all dem, was über den Sommer besprochen worden ist und was natürlich sehr viel mit der Politik von Klaus Allofs und Christian Weber zu tun hat. Das ist eben kein Zufall, dass wir einen dünnen Kader haben. Darüber haben wir schon gesprochen. Darüber müssen wir jetzt nicht ewig weitersprechen. Es ist Teil der Strategie oder der fehlenden Strategie der sportlichen Verantwortlichen, um einen Kader für die zweite Liga zusammenzustellen. Da hast du vollkommen recht. So, und wenn Tim zum Beispiel sagt, dass diese Niederlage quasi nochmal erdet vor der Mitgliederversammlung am Sonntag, dann kann man natürlich auch sagen, naja, sie legt eigentlich eine gewisse Brisanz dieser Mitgliederversammlung vor. Oder sie sagt vielleicht auch, dass für einige Aufsichtsratmitglieder es ganz gut ist, dass jetzt Aufsichtsratswahlen sind am Sonntag, ja, und nicht nach der Saison. Denn wenn wir sagen, wenn die Fortuna nicht aufsteigt, trotz der, gerade weil man viel Geld investiert hat oder auch nicht investiert hat, je nachdem, hier sei auf diese Folge mit David verwiesen, weil man viel fürs Hier und Jetzt ausgibt finanziell und nicht auf die, so stark für die Zukunft anscheinend da auch gut aufgestellt ist, dann zeigt das natürlich auch darauf hin, das heißt, wenn die sportliche Leitung scheitert, ja, was auch immer das heißen mag, scheitern, das ist ja eine Bewertung, die wir treffen können und die andere Fortuna-Fans treffen können, dann muss man wegen der engen Verbindung von Klaus Allofs zumindest zu den beiden Aufsichtsratsvorsitzenden, ja, sagen, wenn die sportliche Leitung scheitert, dann hat das auch unmittelbare Konsequenzen oder kann das Konsequenzen haben für den Aufsichtsrat, weil die haben die finanziellen Sachen zu kontrollieren. Und wir erinnern uns noch an diese Pressekonferenz, wo Klaus Allofs vorgestellt worden ist, wo Uwe Klein am Katzentisch gesessen hat. Man brauchte Klaus Allofs zu diesem Zeitpunkt nicht. Ja, man hat sich einfach zwei Vorstände für den gleichen Bereich gegönnt, ja, und die auch bezahlt. Ja, auch das kostet ja Geld. Und man hat das halt gemacht, weil man sich mit dem Namen Klaus Allofs auch ein bisschen schmücken will. Das ist die Unterstellung, die wir damals gesagt haben und die, ich glaube, nach wie vor gilt.
Ja, das heißt also ganz kurz, das wird auch in diesen Fragebögen zur Wahl, wird es auch durchaus auch nochmal betont.
Und das heißt aber halt, es wird für den Sonntag, glaube ich, keine Auswirkungen haben. Ne? Also das sind, weil da kann auch zu viel passieren in der Saison. Aber letztlich kann man, und das ist eher meine Position, und wahrscheinlich auch für viele von hier, wenn Allofs scheitert, dann scheitern auch die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden.
Aber ist man nicht schon gescheitert?
Ja, noch sind wir nicht aufgestiegen in dieser Saison. Also was danach los ist, muss man halt tatsächlich auch mal gucken.
Also es ist richtig, natürlich, ich spitze das natürlich auch ein bisschen zu sehr zu, aber ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren, deuten nicht schon zu viele Indizien darauf hin, dass es wieder nicht funktionieren wird und sollten wir nicht anhand dieser Indizien und der Faktenlage, die wir aus den letzten Jahren haben, entscheiden und nicht einfach sagen, gut, wir warten jetzt halt irgendwie den Rest der Saison nochmal ab, weil dass die finanzielle Lage der Fortuna relativ prekär ist, das wissen wir. Und je früher wir halt irgendwie dann anfangen, halt anhand dieser finanziellen Lage zu handeln und halt das aufzuräumen, was hier in den letzten Jahren halt irgendwie kaputt gegangen ist, umso besser. Und deswegen sollte man dann vielleicht irgendwie auch Allofs und Weber nicht den Kader für nächste Saison halt irgendwie schon früh planen lassen, wobei die ja sowieso auch meistens nicht früh planen. Und es ist, glaube ich, auch keine gute Idee, den Leuten, die halt gerade Alofs nochmal für drei Jahre das Vertrauen absolut ausgesprochen haben und ihn zum teuersten Mann im Verein gemacht haben, warum auch immer, jetzt irgendwie auch nochmal das Vertrauen auszusprechen.
Das würde ich auch sagen, da bin ich bei dir. Ja, also ich würde, das ist auch das, was ich sehe, weil selbst wenn die Fortuna aufsteigen sollte diese Saison, ist es meines Erachtens nicht das Resultat eines guten Prozesses, der dahin geführt hat, sondern Glück. Genau. Der Kader hat gewisse Stärken, aber wenn man mit einem 19-20-Mann-Kader in eine Saison reingeht und es trotzdem noch schafft, dann hat das viel mit Glück zu tun. Und wir sehen gerade, dass das Glück gerade nicht da ist. Wenn noch 3 bis 6 Punkte fehlen am Ende, dann sind das diese Punkte, die jetzt gegen Wien, Wiesbaden und Fürth vielleicht gefehlt haben. So könnte man das interpretieren. Und das ist ja eben kein Zufall. Das haben wir die letzten 2 Jahre gesehen, dass es halt einen dünnen Kader gibt. Das ist eben das Resultat der Transferstrategie unter der Ägide von Klaus Allofs. Und du hast recht, der Aufsichtsrat hat diesen Vorstand bestellt, obwohl man ihn nicht brauchte, man dann Uwe Klein noch zu diesem Zeitpunkt hatte. Und da geht es nicht darum, die Arbeit von Uwe Klein zu bewerten. Einfach nur darum, dass es fragwürdig ist, 2 Sportfußballvorstände parallel zu haben und zu finanzieren. Mit der ganz klar absehbaren, zu diesem Zeitpunkt, in dem Moment der Pressekonferenz, war klar, dass Uwe Klein halt gehen wird. Ja, auch wenn man was anderes gesagt hat. Das hat da keinen überrascht, was danach passiert ist. Man gibt denen viel Geld in die Hand und der Prozess des Transfers führt eben nicht dazu, dass man einen Kader hat, der vielleicht diesem Geldeinsatz gerechtfertigt. Und das sind ja aber auch Bewertungen, die wir, jetzt Lou und ich vor allem, gerade sehr stark in eine Richtung sehen, aber das können da mag es ja auch andere Argumente geben. Das mag ja auch andere geben, die eine andere Haltung dazu haben und die vielleicht auch die Rolle des Aufsichtsrats, also es geht mir nur um die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden, nicht um den Aufsichtsrat im Ganzen. Ne? Also weil die halt mit ihrem Namen quasi dafür stehen und den Gesichtern mit zu Allofs, muss ich sagen, für mich. Ja, auch das kann man ja anders bewerten. Der Aufsichtsrat hat ja auch viele wichtige Dinge gemacht, wie man vielleicht auch Fortuna für alle begleitet hat, ja, mit den ja, selbstverwalteten Karten und so weiter und so fort. Da hat der Aufsichtsrat ja auch eine gewisse positive Rolle gespielt. Das kann man ja alles gewichten und werten, wie man das für sich empfindet als Fortuna-Mitglied, ja, als Wahlberechtigtes. Aber wenn man halt die Verbindung Allofs und Aufsichtsrat sieht, dann kann man halt überlegen, ob das nicht andere Konsequenzen nach sich ziehen muss, vielleicht schon am Sonntag, aber vielleicht eben auch erst, wenn man das Resultat sieht. Ja, ich finde es vollkommen legitim zu sagen, ich will erst mal sehen, was am Ende der nächsten Saison dabei rumgekommen ist, anstatt jetzt schon quasi zu sagen, ich breche die Zelte ab und wähle die nicht mehr. Ja, das finde ich auch in Ordnung. Ja, aber dass man jetzt quasi die Diskussion schon anfangen kann und die fängt ja auch an, das ist, glaube ich, auch gerade angesichts des Sonntags und der Mitgliederversammlung auch nur folgerichtig.
Und jetzt schließt sich der Kreis, weil das meinte ich mit Erden, dass man tatsächlich nicht so geblendet in diese von einem Tabellenstand, der vielleicht aus Glück resultiert, weil der Kader noch länger verletzungsfrei geblieben wäre. Denken wir jetzt mal irgendwie dran, man hätte mit voller Kapelle auch noch Wehen und Fürth geschlagen und stünde jetzt punktgleich mit St. Pauli an Tabellenplatz 1, dann wäre das meiner Meinung nach nicht eine gute Ausgangsposition, um den Realitäten ins Auge zu schauen. Und das ist eigentlich wichtig, dass da bestimmte Diskussionen auf der Mitgliederversammlung angestoßen werden.
Also wenn die jetzt 6 Punkte mehr hätten, hätte ich Klaus Allofs auf den Rücken tätowiert. Das ist natürlich auch klar.
Nein, du nicht. Aber ich meine, wir haben ja im Prinzip auch den Indizienprozess schon vor der Saison geführt.
Ja, und ich glaube, das ist, auch wenn ich jetzt Moritz wahrscheinlich wieder das Wort abschneide, ich glaube, das ist ein Problem auch unserer Diskussion. Weil wir haben keine Gegenstimme. Also wir sind ja alle 4 auf einer ähnlichen Meinung. Wir haben das ja auch schon, also wir bestätigen uns ja auch hier selber. Ja, wir sind mit einer Vorannahme reingegangen, einer Hypothese, könnte man sagen, in die Saison. Und wir sehen uns ja jetzt quasi von Spieltag zu Spieltag bestätigt. Und Menschen mögen es ja, wenn sie bestätigt werden. Ja? Auch wenn es nicht gute sportliche Konsequenzen für den eigenen Verein hat. Aber ich glaube, es wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn hier jemand wäre, der halt eine Gegenstimme hat und der ja auch Argumente bringen kann, auf die wir jetzt gar nicht kommen.
Also lieber Klaus, falls du uns gerade zuhörst, melde dich doch bitte unter allen Kontakten, die wir ganz am Anfang des Podcasts für dich nochmal zusammengefasst haben.
Ich glaube, es ist durchaus nicht nur Klaus Allofs, der das anders sieht, sondern im Vereinsumfeld gibt es da doch einige, die das sehr anders sehen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es jetzt ja auch den Ärger in Richtung Aufsichtsrat eher in die andere Richtung, im Sinne von, ihr habt da hier das Geld nicht freigegeben und so, sonst stünden wir ganz anders da. Also es wird auf jeden Fall spannend am Sonntag. Ich glaube, die Stimmung am Sonntag wird auf jeden Fall nicht so super gut werden. Und
bin gespannt.
Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das glaube ich nämlich wirklich gut sein könnte, dass am Sonntag die Stimmung eher aus der Richtung gegen den Aufsichtsrat geht und nicht aus unserer eine Meinungssoße gegen Allofs Richtung halt, die wir hier im Podcast haben.
Und ich weiß nicht, ob ihr diese ganzen Fragebögen mal durchgelesen habt zu den Kandidaten. Da wird ja durchaus die Frage nach dem Risiko auch relativ prominent als eine von wenigen Fragen immer gestellt. Finde ich auch zu Recht, aber darum geht es ja jetzt so ein bisschen. Ne? Es wird so verkauft und das ist, finde ich, ein bisschen problematisch. Es wird, finde ich, sehr verkauft von wegen, wir gehen hier, wir können kein großes finanzielles Risiko eingehen und wir haben nicht so viele finanzielle Möglichkeiten. Wir geben aber ja sehr, sehr viel Geld für unser Personal aus. Das heißt, da ist vielleicht schon eine Schieflage. Das heißt, wenn dann für den Spieler Nummer 21 und 22, der muss ja nicht auf dem allerhöchsten Zweitliganiveau sein, aber wenn dafür dann kein Geld mehr da ist, ja, dann ist da schon irgendwie eine gewisse Schieflage. Und was ich irgendwie sehr frappierend fand, bei den ganzen Kandidaten gab es genau einen, der über die zweite Bundesliga gesprochen hat. Und das fand ich wirklich frappierend, weil der hat gesagt, erste Liga ist geil, ist ein Traum, wollen wir alle hin, aber wir müssen diesen Verein so aufstellen, dass der auch in der zweiten Bundesliga mittel- und langfristig überleben kann. Und das finde ich irgendwie einen Gedanken, wo ich das Gefühl habe, der kommt quasi im Fortuna-Universum gar nicht so vor. Und das fand ich schon auf jeden Fall irgendwie einen ziemlich wichtigen Punkt. Ich mir dachte, ja, natürlich weiß man, wollen ja auch irgendwie aufsteigen, um die Finanzen zu sanieren oder um internationalen Fußball in Düsseldorf zu sehen oder einfach, weil mal wieder ein Aufstieg mal wieder gut tut und so. Aber wir sind jetzt schon auch echt eine Weile wieder in der zweiten Liga. Und ja, ich bin auch nicht dafür, dass wir uns damit abfinden, dass Fortuna jetzt ein Zweitligist ist. Nein, aber Fortuna muss ja trotzdem auch wirtschaftlich in der zweiten Liga funktionieren können.
Genau, ja, und so ein weiterer aus. Angriff auf die Bundesliga, wenn das jetzt in dieser Saison nicht funktionieren sollte, wäre ja nur realistisch mit noch einem viel, viel größeren Risiko. Ich meine, wir haben ja gehört, dass man bei Fortuna mit einer schwarzen Null plant, obwohl man mit Fernandes Neto das Tafelsilber und mit Klara, glaube ich, auch, der müsste ja, glaube ich, auch erst in diesem Jahr dann in der Bilanz drin stehen, dass das gesamte Tafelsilber halt irgendwie verhökert hat. Also so irgendwie alles an Leuten, die man gerade bei Neto, so, der war ja kaum wirklich ein Teil des Kaders so, ne? Und wenn du halt einfach da so viel Geld halt einfach trotzdem reingespült bekommst in deine Bilanzen und das trotzdem dafür sorgt, dass halt deine gesamte Eigenkapital, dein gesamtes Eigenkapital einfach dahin schwimmt und wahrscheinlich wird man jetzt ja nochmal mehr finanzielles Risiko wieder im Winter auch gehen, um halt irgendwie nochmal den Relegationsplatz angreifen zu können. So, dann wird es ja im nächsten Jahr nur noch riskanter sein, wenn man das halt irgendwie nochmal versuchen sollte und ja, das ist dann vielleicht irgendwann nicht mehr das Richtige. Und dann ist es eben auch einfach okay zu sagen, ja, wir müssen uns halt jetzt erstmal irgendwie in der zweiten Liga etablieren oder irgendwie zumindest erstmal stabilisieren, damit wir halt nicht irgendwie abrutschen. Da eventuell, da gibt es ja auch wirklich jetzt genug Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, Und je früher man das vielleicht einsieht, wenn dieser Weg halt gegangen werden muss, ich glaube, er muss gegangen werden, aber es ist natürlich noch nicht spruchreif, aber wenn, dann ist natürlich, ist es natürlich umso besser, je früher man sich dafür entscheidet, umso besser.
Vielleicht funktioniert es ja auch mit einem guten Scouting.
Ja.
Um einen Dauerbrenner
auf unserem Podcast. Kurz, ja, gutes Scouting. Ich meine, das ist, also, dass man Johannesson geholt hat, dass man Engelhardt geholt hat, ist immer für diese Momententscheidung. Wir haben schon über alles gesprochen, was jetzt für Zukunft ist und so weiter. Trotzdem gibt es auch ein paar ganz gute Leute, die da zugekommen sind.
Ja, okay, wir können jetzt, wenn wir über Scouting reden, kann man ja halt sagen, ja, den besten Spieler der dritten Liga zu holen, das ist jetzt kein überragendes Scouting und Johannesson ist halt nicht gescoutet, sondern angeboten worden.
Genau.
So, aber darüber, wir kommen dann, glaube ich, auch zu anderen Themen und ich glaube, das Augsburger Puppenkistenspiel Lou und der Relegationsplatz, das werden wir dann, glaube ich, zur Winterpause nochmal aufführen können. Aber ich glaube, die entscheidenden Punkte sind halt klar von unserer Seite klar gemacht worden. Da können halt die Hörerinnen und Hörer drüber nachdenken, ob das für sie jetzt am Sonntag eine Auswirkung hat oder nicht. Oder überhaupt, ob sie es überzeugend finden, was wir vier hier sagen. So ist es halt, sich die Kandidaten angucken, die da sind, sich anbieten und dann halt die Wahlentscheidung oder auch nicht so treffen, wie man das für richtig hält. Und in diesem Augenblick macht Lou das Mikro aus. Als Zeichen.
Zeichen seiner Missgunst. Nee, aber.
Ja, es ist als Zeichen dafür, dass ich vermute, dass ich bald wahrscheinlich wieder meinen Monolog hier zur Gegnerbeobachtung anstimmen muss und vorsorglich nochmal einen Schluck Wasser hinuntergeschwemmt habe.
Ja, tatsächlich. Wie die Stimmung am Wochenende ist, wird nicht live in eure Wohnzimmer gesendet, falls ihr nicht dabei seid. Aber ich hoffe ja, dass ihr alle dann eine Woche drauf dabei sein könnt. Ich kann es leider nicht. Ich kann nur von Berlin aus gucken, wenn es gegen den FC Schalke 04 geht, unseren nächsten Gegner, vor ausverkauftem Haus in Düsseldorf. Und dazu erzählt uns jetzt der Lou ein paar Neuigkeiten.
Ja, also die Bühne ist mit dem ausverkauften Stadion ja auf jeden Fall wirkungsvoll gesetzt. Es wird spekuliert, dass 15.000 Schalker Karten bekommen haben sollen. Das ist natürlich ja, irgendwie so halb erwartbar wäre, aber doch irgendwie schon auch wieder relativ bitter, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz sollte das auf jeden Fall ja, dafür sorgen, dass da ganz hervorragende Stimmung da ist, wenn mal wieder über 50.000 Leute in der Arena sind. Also ich kann mich da echt ganz gut dran gewöhnen, muss ich sagen. Diese Samstag 20.30 Uhr Spiele gegen nette Gegner mit ausverkauftem Haus. Also gerne noch ein paar mehr davon, auch in der Rückrunde. Ja, und auch sonst kann man vielleicht ja dann doch etwas optimistischer auf dieses Spiel schauen, als man es vielleicht wie vor kurzem noch hätte vermuten können. Die Personalsituation der Fortuna wird sich hoffentlich ein bisschen verbessern. Und ja, und die Schalker kommen doch irgendwie dann auch wieder recht angeschlagen nach Düsseldorf. Sind ja wirklich ganz, ganz schwer irgendwie diese Saison reingekommen. Also ich glaube, das war vor der Saison war das auf jeden Fall derjenige, der Absteiger, über den ich mir weniger Sorgen gemacht habe. Ich glaube, ich habe die sogar auf Platz 1 getippt in unserem Tippspiel, weil ich eigentlich fand, dass die fast alles parat hatten, was man braucht, um eben mit typischem Zweitliga-Fußball erfolgreich zu sein. Das hat aber bisher dann eher mäßig funktioniert. Und ja, und man hat nach einem kleinen Hoch jetzt eben auch das letzte Heimspiel ausgerechnet gegen die SV Elversberg zu Hause mit 1-2 verloren. Und ja, sich damit so dieses kleine Zwischenhoch, das man nach dem Trainerwechsel gehabt hat, wieder zunichte gemacht. Und es wird gleich wieder alles in Frage gestellt auf Schalke. Auch wenn man da vielleicht ein bisschen Pech gehabt hat, weil letztendlich ja, man halt einen sehr, sehr jungen Torhüter aufstellen musste mit Justin Herken, der erst sein zweites Profispiel gemacht hat und dann eigentlich auch bei beiden Gegentoren nicht besonders gut aussieht. Das wird sich wahrscheinlich jetzt gegen die Fortuna nicht nochmal wiederholen. Da wird Ralf Fährmann wahrscheinlich wieder fit sein. Nichtsdestotrotz ist das nicht der Punkt, woran es prinzipiell gelegen hat, sondern es hat irgendwie an, ja, es hat eben daran gelegen, dass einfach sehr, sehr viele Dinge wieder nicht funktioniert haben und dass man auch wieder vor alte Probleme gestellt wurde. Und das ist vor allen Dingen die Defensive, die einfach in dieser zweiten Liga noch gar nicht funktioniert. Man ist Vorletzter in der Liga bei Gegentoren, also hat nur weniger Gegentore kassiert als Osnabrück als Tabellenletzter bisher. Man kassiert über 2 Gegentore pro Spiel. Ist vor allen Dingen sehr, sehr schlecht dabei, Konter zu verteidigen. Aber auch ja, gegen Mannschaften, die halt gerne den Ball laufen lassen, schafft man es meistens nicht, die allerbesten Rezepte zu finden. Besonders, wenn dieses Ballbesitzspiel über die Flügel geht. Das ist jetzt natürlich für Fortuna eigentlich nicht so ein gutes Zeichen, weil, wie wir ja nicht zuletzt jetzt gerade gegen Fürth erst gesehen haben, das Flügelspiel der Fortuna lahmt ja doch etwas, auch wenn die Fortuna natürlich weiterhin die Mannschaft mit den drittmeisten Flanken in der Liga ist, warum auch immer. Ja, seit 5 Spielen ist der neue Trainer Karel Cheraz jetzt im Amt, den man aus Belgien geholt hat, um Thomas Reis zu ersetzen. Cheraz hat sich im Sommer, glaube ich, ein bisschen verpokert beim belgischen Emporkömmling Union Saint-Gilloise. Hat dann keinen neuen Job bekommen und war dann wahrscheinlich schon etwas überraschend für die Schalker zu haben. Und man hat dann eben nicht eine Art Feuerwehrmann geholt, sondern halt jemanden, der bisher noch nicht in Deutschland trainiert hat und der dann auch direkt mal ein paar Sachen umgestellt hat. Im Gegensatz zu Thomas Reis, er hat erstmal auf eine Dreierkette umgestellt. Das war wahrscheinlich fast der einfachste Move. Also zum einen ist es, hat er auf das System umgestellt, das er am liebsten spielen lässt, ein 3-4-1-2. Das eigentlich auch, glaube ich, ganz gut zum Kader passt. Aber vor allen Dingen war ja, glaube ich, auch dieses Umstellen auf Dreierkette speziell von Timo Baumgartel gefordert worden. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses Interview erinnert, dass er nach einer Schalker Niederlage, ich glaube sogar der letzten unter Thomas Reis, dann gegeben hat, wonach er erstmal suspendiert wurde, wo er halt ziemlich krass kritisiert hat, dass der Trainer die Schalke hat 4er-Kette spielen lassen. Also es wurde eben auf 3er-Kette umgestellt und das hat auch erstmal relativ gut funktioniert. Man hat zwar das erste Spiel bitter verloren, aber sich dann danach die ersten Siege geholt und nur im Pokal gegen St. Pauli hat man verloren. Ist da auch ziemlich untergegangen, spielerisch. Aber das wird noch anderen Mannschaften zu gehen. Man schien also auf dem Weg zu sein, sich zumindest irgendwie ja, in der zweiten Liga so ein bisschen nach oben arbeiten zu können. Das ist jetzt eben mit der letzten Niederlage wieder so ein bisschen in Frage gestellt. Ja, das Spiel der Schalker ist jetzt im Gegensatz zu vorher unter Reiz wieder etwas mehr darauf ausgelegt, dass man das halt irgendwie eher spielerisch probieren will, über Ballbesitz und ja, dass man eben auch mehr die linke Seite mit einbeziehen will, als man das vorher getan hat. Man hat mit Uwe Jahn vielleicht einen der besten Flankenschläger, den es in der Liga so gibt. Und der wird einfach immer wieder gesucht, auch mit Standards, aber eben besonders auch mit Flanken aus dem Spiel. Da muss man unbedingt gucken, dass man das verhindert bekommt, weil das wird einfach immer sofort gefährlich, wenn der zu viel Raum hat. Und an Abnehmern in der Mitte mangelt es den Schalkern halt wirklich überhaupt nicht. Auch wenn es fast ein bisschen kurios ist, wer sich da jetzt im Augenblick durchgesetzt hat, weil man kann schon sagen, dass einfach jetzt gerade bei Schalke in der Hierarchie der Offensivspieler Kenan Karaman die 1 ist und er dafür gesorgt hat, dass Simon Terodde und Sebastian Polter, die, glaube ich, fast alle Experten eigentlich noch ein bisschen davor gesehen haben, also gerade ja auch ein Terodde, auch wenn der natürlich schon ein bisschen älter ist mittlerweile, dass die eben auf der Bank sitzen. Also lässt er das jetzt meistens mit Karaman vorne spielen und mit Brian Lassme daneben. Auch ein super interessanter Spieler, sieht unglaublich talentiert aus, hat eine fantastische Schnelligkeit, eine fantastische Physis, kann sich da hervorragend durchsetzen, gewinnt damit immer wieder Dribblings, geht am ersten Mann, am zweiten Mann vorbei, aber bleibt dann am dritten hängen und hat einfach auch immer wieder ja, dann so die kleinen Aussetzer irgendwie in der Technik drin. Also ein Spieler mit sehr, sehr viel Licht und Schatten. Aber auch ein Spieler, in den sich, glaube ich, jeder Trainer irgendwie erstmal immer verliebt. Dahinter mit Dominik Drexler auch so einen ganz interessanten Zehner, der eigentlich auch für diesen Zweitliga-Fußball und gerade für den, den dann auch Schalke spielen will, wo es halt viel über Physis geht, über Ablagen, über darüber sich in den Strafräumen zu behaupten. Also wirklich bester Zweitliga-Christian Eichner-Fußball, der dafür wie gemacht ist, weil er groß ist, weil er kopfballstark ist, weil er sich halt eben in diesen Zweikämpfen durchsetzen kann und auch einen guten Abschluss hat. So, das sind eigentlich genau die Spieler, die man braucht, um Tore zu schießen. Und auch die individuelle Qualität in der Abwehr ist da. Also ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen planlos, warum die Schalker das alles irgendwie nicht so richtig hinbekommen bisher in dieser Saison. Auch die Doppelsechs, da hat man mit Schallenberg einen der überragenden Spieler aus Paderborn geholt. Man hat mit Tempelmann einen den überragenden Achter aus Nürnberg vor der letzten Saison geholt. Die machen ihre Sache irgendwie auch ganz gut, aber die Sachen scheinen nicht zusammenzupassen. Und das, obwohl man noch den absoluten Shootingstar dieser Zweitliga-Saison in den eigenen Reihen hat mit Ouedraogo. Erst 17, der ist ja, glaube ich, ab dem ersten Spiel mehr oder weniger eingeschlagen wie eine Bombe, wird schon zu allen großen Clubs in Europa gerüchtet und so weiter. Ja, aber auch das sorgt irgendwie nicht dafür, dass man halt eben nachhaltig Erfolg gehabt hat bisher. Und zumindest vor Ouedraogo muss die Fortuna erstmal keine besondere Angst haben. Der ist nämlich im Augenblick abgestellt zu U17 WM und ja, wird also dementsprechend fehlen. Ja, was denkt ihr, was das beste Rezept ist bei der Fortuna? Sollte man sich da irgendwie stark an Schalke orientieren oder sollte man einfach schauen, dass man jeden einzelnen Spieler, der jetzt irgendwie wieder fit wird, an seine beste Position schiebt und dann einfach schaut, was so geht?
Ich würde kurz noch ergänzen, was du zu Schalke erzählt hast. Brian Lassme sollte uns allen ein Begriff sein. Der hat im Trikot von Arminia Bielefeld letzte Saison gegen uns auch schon getroffen. Gerade noch im April. Deshalb, da klingelte bei mir was. Wie sollte man spielen? ich weiß gar nicht, wer bis dahin alles wieder im Kader / in der Startelf stehen kann. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass da einige zurückkommen. Und dann sollte man probieren, daran anzuknüpfen, was einen vorher stark gemacht hat und sich gar nicht an Schalke orientieren?
Ich glaube auch. Ich glaube, das kann man auch nicht seriös beantworten, weil wir nicht wissen, wer dann das Fortuna-Trikot überhaupt tragen kann. Janik Engelgrad wird zurückkommen. Ja. Wir hoffen, dass die Nationalspieler wieder heile sind und so. Ja, es ist. Ich finde es auch, was Lou über Schalke gesprochen hat. Wenn ich mir diesen Kader angucke, klar, der ist jetzt wahrscheinlich, da wird man, wenn man genauer hinguckt, wahrscheinlich auch so Probleme finden, aber irgendwie, der ist zumindest, hat eine gewisse Tiefe zumindest, ist ziemlich groß, vielleicht ist das ein Problem. Ist quasi so ein Kontra-Alofs-Kader. Wer ist da eigentlich für die sportliche Verantwortliche?
Leute, das hat Geld ausgeben, was sie nicht haben.
Das ja, also, ich glaube, wir sollten es
da muss man vielleicht sagen, vielleicht wird da in Alofs Manier Geld ausgegeben, ohne dass es ein Aufsichtsrat, der sagt, so jetzt ist aber halt Kasse leer.
Ja. Also wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ist da Peter Knäbel, der mit dem Rucksack verantwortlich für den Kader. Und wie es der Zufall will, hat er gerade heute bekannt gegeben, dass er über den Sommer hinaus nicht mehr für Schalke 04 arbeiten wird.
Hallo, Peter Knäbel. Na, wollen Sie woanders auch mal viel Geld ausgeben? Ich finde es auch gut, was du gesagt hast, Lou. Da wird halt quasi nach der Niederlage gegen Elversberg jetzt alles wieder in Frage gestellt. Und ich dachte, das könnte uns nicht passieren. Ja, dass wir Dinge grundsätzlich in Frage stellen, weil es sportlich vielleicht nicht ganz so wie gewünscht läuft. Aber das gesagt, ja, ich glaube, es wird halt ein intensives Spiel. Es wird halt ausverkauft sein. 15, manche sagen ja auch 20.000 Schalker werden im Stadion sein. Also es wird auch eine gewisse Stimmung da sein, die halt vielleicht eben für einen Einsatz- und kampfgeprägtes Spiel sorgen kann. Und da vertraue ich dieser Fortuna-Mannschaft ja blind, wenn es um Einsatz geht, dass ich glaube, dass die halt alles reinwerfen werden. Die Frage ist, wer kann Stürmer spielen? Ja, wer ist da noch wer nach vorne rumlaufend? Ansonsten glaube ich, werden wir wenig Überraschendes sehen wahrscheinlich auf dieser Aufstellung. Wie immer sie auch aussehen wird, ich glaube nicht, dass wir dann aber drauf gucken und sagen, hui, damit habe ich gar nicht gerechnet, sondern in dem Moment, wo die Stunden und Tage vor diesem Spiel klar ist, wer ist ungefähr einsatzfähig, dann kann man sich ungefähr überlegen, was dann passieren wird. Ich glaube nicht, dass Daniel Thune jetzt irgendwie irgendwelche Experimente macht. Dafür spricht ja auch jetzt die Iowa-Rechtsverteidigerstellung. Ich glaube, der versucht irgendwie mit ruhiger Hand, möglichst wenig experimentierfreudig, die Fortuna wieder auf die Punktestraße zu bringen, nach den beiden Niederlagen gegen Wiesbaden und Fürth. Und das kann ich auch nachvollziehen, wenn er das denn machen sollte. Oder er überrascht mich komplett und ich bin völlig lügengestraft.
Ja, dann würde ich vielleicht an dieser Stelle nochmal einen kleinen Wunsch aussprechen und der kann vielleicht auch dafür sorgen, dass wir hier noch ein bisschen optimistisch rausgehen, nämlich dass ich ganz, ganz besonders hoffe, mehr vielleicht noch als bei den anderen Spielern, dass halt Vincent Vermey wieder einsatzfähig ist. Einfach, ja. Weil auch wenn er mit Sicherheit nicht derjenige ist, der die meiste individuelle Qualität in so einer Startelf mitbringt, sondern da wahrscheinlich eher am unteren Rand ist, ist er einfach der diesen Kader, der den halt auf ein anderes Level hebt, weil dann halt alle anderen einfach ihr Ding machen können. Und das ist so unglaublich wichtig. Und ich meine, Jan hat das ja auch schon angesprochen, Menschen haben sehr gerne recht und ich fühle mich da jetzt halt irgendwie auch schon so ein bisschen bestätigt, dass der einfach irgendwie so ganz gut irgendwie hier rein, da reinpasst. Und ich finde, man sieht es halt auch an den Statistiken, wenn man sich halt anschaut, wie viel Tore die Fortuna gemacht hat mit Vincent Vermey in der Startelf. Das ist nämlich in 6 Spielen sind es durchschnittlich 3,3 Tore gewesen pro Spiel. Und ohne Vincent Vermey in der Startelf sind es 0,57 Tore gewesen in 7 Spielen. So, das ist jetzt natürlich wieder eine Statistik, die ich mir jetzt hier schön hingelegt habe, damit es genau passt auf das, was ich erzählen will. Aber ich finde schon, dass das mittlerweile eine Sample Size ist, die eigentlich groß genug ist, dass man sagen kann, dass die jetzt für den Moment schon einem auch ein bisschen was darüber erzählt, wie das Spiel der Fortuna funktioniert.
Wir können gespannt bleiben. Noch ist ein bisschen Zeit, um gesund zu werden. Und dann hoffentlich wieder auf die Punktestraße einzubiegen, wie du es so schön gesagt hast.
Sehr gut. Macht's gut. Vielleicht ciao. Bis Sonntag, vielleicht bis Samstag. Genau. Vielleicht bis irgendwann. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.